Ja, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wie schön, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören können. Und wie schön oder noch viel besser, dass Jesus nach seiner Verheißung mitten unter uns ist. Er ist ja Mittelpunkt, Zentrum unseres Glaubens. Und das lesen wir auch in dem Lehrtext von der heutigen Losung. Dort steht in Titus: Unser Heiland, Jesus Christus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und wer den ERF gehört hat, der hat gesagt bekommen, das ist die richtige Reihenfolge. Nicht gute Werke und dann sind wir gerecht, sondern wir sind gerecht gemacht durch Jesus. Und damit Sie am Schluss nicht nochmal umschalten müssen, gibt es jetzt die Abkündigung am Anfang. Wer unsere Bibellesehilfezeit mit Gott liest, der hat gemerkt, da hinten, da wird es sehr dünn. Das heißt, ein neues Heft muss her, ein neues Quartal beginnt. Sie sind herzlich eingeladen, hinten ein neues Heft für das neue Quartal mitzunehmen. Am Freitag beginnt in Villingen die Freizeit Vater und Sohn. Herzliche Einladung, dafür zu beten und womöglich und noch es passt, auch teilzunehmen. Die nächste Bibelstunde, da sind Sie auch herzlich wieder eingeladen, die Heldschwester Erika Schnitzer, so Gott will. Und sie hat ja eine Reihe begonnen, die heißt Gottes Handeln zu unserem Heilwerden. Und da kommt jetzt die zweite Stunde mit dem Thema, Gottes Sohn wurde zum Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Jesus, Gottes Sohn, das Lamm Gottes, er ist der Heiland der Welt und in seinem Namen treffen wir uns hier. Das kann man auch singen, Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier, das kommt hier vorne an der Leinwand. Und ich habe ein kleines bisschen verändert. Und wenn Sie dran denken, versuchen Sie es zu beachten. Die dritte Strophe heißt am Schluss, Herr, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich. Ich habe da einfach geschrieben, du lässt uns nicht im Stich. Ja? Ja, er lässt uns nicht im Stich. Das hat auch David erfahren, immer wieder in seinem Leben. So lesen wir es auch in dem Wochenpsalm. Das ist der Psalm 142 und ich lese ihn nach der neuen Genfer Übersetzung. Es ist ein Gebet von David, als er verfolgt wurde von Saul und sich in der Höhle aufhielt. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja, laut flehe ich zum Herrn, ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinen Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren, keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich von denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Du allein bist meine Zuflucht. Deinen Namen will ich preisen. Jesu Namen, den dürfen wir kennen, den dürfen wir preisen. Auch mit dem nächsten Lied, Schönster Herr Jesu, das ist die Liednummer 29 in unserem Liederbuch. Liednummer 29.
Wie schön an diesem schönen sonnigen Tag nochmal diese wunderschöne Natur besingen zu können. Und herzlichen Dank schon für die Begleitung am Flügel, für den schönen Blumenschmuck und die ausgewogene Technik. Vielen Dank. Wer war schon mal in Basel, im Münster? Aha, da haben Sie einiges mir voraus. Ich war erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal dort. Schön. Und dort wurde eine Ausstellung über Erasmus von Rotterdam gezeigt, im Hochchor des Münsters. Vor 500 Jahren, im März 1516, also ein Jahr vor Luthers Thesenanschlag, war in Basel ein Buch erschienen, das damals wie ein Blitz einschlug. Erasmus gab zum ersten Mal das Neue Testament im griechischen Originaltext im Druck heraus. Und diesem griechischen Text stellte er eine neue lateinische Übersetzung gegenüber, die genauer war als die gängige Vulgata. Außerdem fügte er viele wichtige Erklärungen bei, mit denen er sein Vorgehen sorgfältig begründete. Insgesamt umfasste dieses Druckwerk 1000 Seiten und löste ein Beben in der damaligen christlichen Welt aus, vor allem unter den Theologen und Philologen. Die Heilige Schrift war sozusagen vom Staub der Jahrhunderte befreit worden und von vielen Übersetzungsfehlern, die auch zu einem falschen Schriftverständnis geführt hatten. Aber nun fiel mir das Thema der Ausstellung nicht nur ins Auge, sondern ins Herz. Die Ausstellung heißt »Das bessere Bild Christi«. Erasmus war sich sicher, dass das wahre Bild Christi nicht beim Betrachten berühmter Gemälde oder Skulpturen sich erschließt, sondern sich allein dem Leser des Neuen Testaments offenbart. Und er sagte ganz knapp, das Evangelium ist das bessere Bild Christi. Nur durch das Studium der Heiligen Schrift kommt ein klares Bild von Christus zum Vorschein. Und deshalb forderte Erasmus die Christen seiner Zeit auf, die Heilige Schrift intensiv zu lesen, um das darin enthaltene bessere Bild Christi zu entdecken und zum Vorbild für die eigene Lebensführung zu machen. Und dann sagte er, wenn viele Leute Christus zum Vorbild haben, dann verstehen das auch die, die noch nicht lesen können. Und so möge unser Herr auch Gnade zu dieser Stunde geben, dass uns doch das Bild Christi in seinem Wort entgegenleuchtet, dass wir vielleicht heute einen Zug daran entdecken, den wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Wir wollen heute einen Text aus Apostelgeschichte 16 lesen und bedenken. Und dabei wollen wir sehen und lernen, wie unser Herr führt. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist kein Sonntagsspaziergang, der uns da berichtet wird. Wie er Menschen anspricht und ihre Herzen für das Evangelium öffnet. Darum wollen wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein lebendiges Wort in diese Welt und zu uns persönlich gekommen ist. Gib, dass es uns jetzt erreicht, dass es uns trifft im Kern unserer Persönlichkeit und uns dadurch verändert, verändert in dein Bild. Lass uns bitte dein Bild erkennen, das Bild des Gekreuzigten, der für unsere Sünden starb, das Bild des Auferstandenen, der Hölle, Tod und Teufel überwunden hat, das Bild des Lammes, das den Sieg behält. Amen. Ich lese nun nach einer Schlachterübersetzung Apostelgeschichte 16, 6 bis 15. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Provinz. Wir hielten uns aber in der Stadt einige Tage auf. Und am Sabbattage gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Erstmal bis hierher. Der Beginn dieses Textes klingt ja wie ein Reisebericht und ist wirklich dazu angetan, die Ohren zuzuklappen und abzuschalten, oder? So viele Namen. Und darum nehmen wir heute die Technik zu Hilfe und schauen doch mal in den Atlas. Ist übrigens immer gut, in der Bibel auch mal den Atlas aufzuschlagen. Also aus der Provinz Asia, die ist hier, geht es über Phrygien nach Galatien. Das heißt, die laufen praktisch einmal quer durch die heutige Türkei. Dann den weiten Weg zurück, vorbei an Mysien. Übrigens, dort liegt eine Stadt, die im Text erwähnt wurde. Thyatira. Berühmt war Thyatira für seine Textilindustrie und die Purpurfärberei. Und die Purpurhändlerin Lydia ist eine Emigrantin aus Thyatira, aus Mysien, wo sie ihr Handwerk gelernt hatte. Das wollen wir für nachher etwas im Kopf behalten. Von Mysien geht Paulus weiter nach Bithynien. Herr, wollte, aber überall fühlen sie sich an der Verkündigung gehindert. Kennen Sie das? Man knobelt diese Lösung aus. Man denkt über das nach, immer wieder geht es nicht. Dann hat man den Gedanken, es geht nicht. Hier im Text heißt es, der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht. Wir hätten es in den Navi eingegeben und wären halt irgendwo hingefahren. Ich weiß nicht, wie Gott uns da gestoppt hätte. Die Lichtmaschine wäre kaputt gegangen oder ein Reifen geplatzt oder sowas, ja? Wichtig ist, dass die Apostel das aus der Hand des Herrn genommen haben. Der Geist hat es uns nicht erlaubt. Wie er das gemacht hat, wird nicht berichtet. Aber wir können festhalten, der Heilige Geist konnte sich mitteilen. Das kann er heute auch noch. Und Paulus und Silas spürten einfach, Gott hat was anderes vor. Aber was? Wie sieht sein Plan aus? Hier können wir eine wichtige Dienstregel lernen. Wir wollen mit ganzem Herzen das Evangelium verkünden oder einen Dienst für ihn tun. Aber Gott bestimmt den Ort. Das lernen wir hier. Und wenn uns unser Herr eine verwirrende Reiseroute zumutet, also gerade gestern bin ich mit dem Auto gefahren, ja, wo ich abfahren wollte, war Umleitung. Das ist das Hauptwort heute, Umleitung. Also wenn es auch eine verwirrende Reiseroute wird, dann wollen wir trotzdem dienst- und hörbereit bleiben. Denn unsere Pläne können korrigiert werden. Aber Gottes Pläne werden sich erfüllen. Das werden wir noch sehen. Die Missionare ziehen schließlich an der Küste entlang bis hinunter nach Troas. Und da stehen sie und sind wieder ratlos. Immer noch wissen sie nicht, wie es weitergehen soll. Denn nun liegt nur noch das offene Meer vor ihnen. Sollen sie in ein Schiff steigen und nach Griechenland fahren? Das wissen sie nicht. Mit schwerem Herzen mögen Paulus und Silas in ihre Herberge gegangen sein in dieser Nacht. Vielleicht haben sie gebetet aus den Psalmen. Weise mir, Herr, deinen Weg. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Herr, meine Lieben, wir dürfen beten, wenn wir an Grenzen kommen. Wir dürfen mit Jesus reden in jeder Lage. Eben auch dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann wird es Nacht. Und mitten in der Nacht kommt die Erleuchtung, kommt Licht ins Dunkel der Fragen. In einem Gesicht sieht Paulus einen Mann in der typischen Landestracht der Mazedonier. Er sieht den Mann nicht nur, er hört ihn auch. Was sagt er? Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mazedonien, das Kernland Alexander des Großen. Es stand für griechische Kultur und in der Zeit des Paulus für römische Macht. Der mazedonische Rufer sagt nicht, komm herüber, mach eine Kreuzfahrt, mach eine Studienreise, belege ein Seminar über Aristoteles und Platon. Komm herüber, sagt er, stellvertretend für andere. Wir haben Ärzte und Philosophen, wir haben Kasernen und kaiserliche Kuriere, wir sind reich und gebildet, aber wir wissen nichts vom lebendigen Gott. Wir suchen den Sinn unseres Lebens. In Klammern eine kleine Bemerkung. Die Italiener nennen ihren Obstsalat Mazedonia. Hat schon mal jemand gegessen? Vielleicht ist es ein dezenter Hinweis auf dieses Tutti-Frutti-Völkergemisch, das sowohl in diesem Gebiet der heutigen Türkei herrschte, als auch in Mazedonien. Auch Mazedonien war vielfältig zersplittert. Und das Wort Europa als Kontinent kannte man damals natürlich noch nicht. Klammer zu. Also wenn Sie in Zukunft Mazedonier essen in Rom, denken Sie an Paulus. Komm herüber. Unsere Zeit sehnt sich auch nach großen Visionen für unlösbare Probleme. Zurzeit sitzen Sie in der UN zusammen im sogenannten Sicherheitsrat und sind ratlos. Was wäre es, Sie könnten zu einem sagen wie Jesus, komm herüber und hilf uns hier an unserem Tisch. Komm herüber, wie soll es denn weitergehen nach dem Brexit? Wer weiß wirklich, wie kranke Banken gesund werden können? Wer weiß es denn wirklich? Wie sollen die drückenden Schuldenberge getilgt, der Atommüll entsorgt, die Flüchtlinge gut versorgt, der Terror besiegt, die Natur geschützt werden? Viele Europäer und auch wir würden vielleicht sagen, Visionäre braucht Europa, Visionäre braucht die Welt. Wir stecken bis zum Hals im Schlamassel. Nachdem wir im christlichen Abendland jedes Gebot Gottes zur Disposition gestellt haben, wissen wir nicht mehr ein noch aus. Aus einem Problem wachsen 100 neue. Und somit stehen wir heute eigentlich wieder dort, wo der mazedonische Mann damals stand und rief, komm herüber und hilf uns. Das betrifft aber nicht nur ganze Völker. Es kann auch eine ganz persönliche Bitte sein, komm und hilf mir. Sie kann an Jesus gerichtet werden, oder an seine Boten, komm und hilf mir. Paulus hörte in diesem Ruf des mazedonischen Mannes die Berufung zum missionarischen Dienst in diesem Land. Ihm war klar, das ist Gottes Plan für uns. Danach handeln wir nun. Denn Visionen, die nicht umgesetzt werden, sind bedeutungslos. Die sind Makulatur. Und das Tolle nun, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn wir jetzt in Troas hätten uns wo einschiffen müssen, wo ist mein Hermes, wo ist mein Container, bei denen geht es alles ganz einfach. Ein Schiff, das die Ägäis überquert, war schnell gefunden. Und während dieses Schiff nun ans andere Ufer fährt, singen wir mal ein Lied. Sie kennen es vermutlich nicht, aber es singt sich fast wie von selbst und fasst etwas zusammen, was wir gerade besprochen haben. Gottes Hand, sie wird mich tragen. Gut gemacht. Vom Hafen Neapolis wanderten sie noch 16 Kilometer landeinwärts nach Philippi. Dort waren viele Veteranen der Legionen, die wurden dort super versorgt. Wer also das Gemetzel überlebte, der wurde von Rom wirklich nicht vergessen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, mit den Aposteln, ja, wo sind denn jetzt die mazedonischen Männer, die Hilfe brauchen? In einer Übersetzung heißt es in Vers 13, wir dachten, wir forschten nach, wo sich in Philippi die Frommen treffen. Das sind durchaus strategische Überlegungen. Und sie erfahren, dass am Fluss Gangites bei Philippi vor der Stadt ein Gebetstreffpunkt ist. Und da gehen sie hin. Was wird sie jetzt erwarten? Paulus hatte eine große Vision in der Nacht. Und dann sind da nur einige Frauen. Sollten sich Paulus und Silas nicht achselzuckend von diesen Betschwestern wegwenden? Irgendwo müssen doch die mazedonischen Männer sein. Nein, sie setzen sich ganz selbstverständlich zu den Frauen und sprechen mit ihnen. Garantiert nicht vom Stau auf der Via Egnatia, der Schnellstraße der Antike oder übers Wetter. Nein, sie sprechen mit ihnen von Jesus. Und wir sehen hier wieder, Gott schickt seine Boten nicht nur zur Großevangelisation, nicht nur zur Bibelstunde nach Eitlingen. Er schickt sie auch zu wenigen Menschen, die sagen, du kannst du mal eine Bibelarbeit mit uns machen. Wir sind 5. Ja und? Wo wir hingeschickt werden, da gehen wir. Und Paulus, der feurige, brillante Paulus, der geschulte Rabbi, der besser in eine Aula als in einen Frauengebetskreis passt, nix da. Er nimmt das als Führung an. Er hat sich bei seiner Begegnung mit Christus vor Damaskus, hat er sich ihm unterstellt und hat gesagt, wie du mich führst, so mache ich das. Das sehen wir hier. Paulus ist seiner Berufung treu, er ist ein auserwähltes Werkzeug in der Hand seines Herrn. Und nun bringt er ihnen das Evangelium. Ich wäre ja gerne dabei gewesen. Wie hat er das gemacht? Grüß Gott, Paulus. Wanderprediger, wie hat er angeknüpft? Wie hat er angeknüpft? Auf jeden Fall muss es diese wunderbare Nachricht von Jesus gewesen sein, die sie noch nie gehört haben. Ganz neu ist für sie, dass der Gottessohn in ihre Welt gekommen ist, dass er aus Liebe für sie gestorben ist, um einen Weg zum Vater im Himmel zu bahnen. Und da ist besonders eine Frau, die besonders berührt ist, eben die Emigrantin aus Mysien. Es wirkt fast so, wenn man den Text liest, als ob Jesus exakt zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, diese Männer dort haben wollte. Wer weiß denn, die Lydia hat vielleicht Purpur eingekauft, die war gar nicht da, wenn sie schon vorher dort gewesen wären. Und ihr tat der Herr das Herz auf. Und dass sich ein Mensch urplötzlich im Lichte Gottes sieht, das erreichen nicht die Worte des Paulus. Das erreichen auch nicht meine Worte hier. Martin Luther hat einmal gesagt, es geht nicht weiter als bis zum Ohr, was ich sage, hat der große Luther gesagt. Nein, es braucht nicht weniger als einen Schöpfungsakt, wenn jemand Gott erkennt, wie bei der Erschaffung der Welt. Und dieses Schöpfungswunder geschieht hier am Flussufer des Gangites. Dieses Samenkorn des Evangeliums war auf fruchtbares Land gefallen und die Geschäftsfrau Lydia öffnet danach wie selbstverständlich dem Herrn Jesus ihr ganzes Leben. Lydia lässt sich taufen, wie unkompliziert. Es kann so eine Stelle gewesen sein. Auch ihr ganzer Haushalt und ihre Geschäftsbelegschaft wird getauft und dann stellt sie ihr Haus gleich den Missionaren als Basislager für die weitere Arbeit zur Verfügung. Die Lydia war eine Frau, die mit Luxusgütern handelte. In Purpur kleideten sich die Reichen und die Schönen. Lydia war eine unabhängige Frau, die in großer Freiheit ihren Wohlstand in den Dienst Jesu stellen konnte. Sie ist das Gegenstück zu der Frau, die wir gleich erleben werden. Und sie war eine Emigrantin aus Thyatira. Lydia ist also nicht die erste Europäerin, die Christin wird, sondern Lydia ist eine Christin auf europäischem Boden. Die kommt wo ganz anders her. Und ihr Haus wird zum Stützpunkt für die Ausbreitung des Evangeliums. Und es ist eine Keimzelle für die ganze Gemeinde, die eine wunderbare Entwicklung genommen hat. Wenn Sie mal Zeit übrig haben, lesen Sie doch mal den Philipperbrief darauf hin. Stellen Sie sich die Lydia vor, stellen Sie sich den Fluss vor. Ein offenes Haus ist auch für uns heute die große missionarische Möglichkeit, um mit den Sehnsüchtigen das Wort des Lebens zu teilen. Auch hier in diesem Raum wollen wir das immer wieder tun und beten darum, dass Jesus auch heute Herzen öffnet für sein Wort, für seine Pläne, für seine Ziele. Und da können wir uns noch zwei Dienstregeln notieren. Gott gebraucht unsere strategischen Überlegungen. Wo sind die Frommen, nicht? Er sagt jetzt nicht, jetzt warte ich, bis die mazedonischen Männer kommen. Er denkt, wo? Und er öffnet den Menschen das Herz. Wunderbar, da fällt eine Verantwortung von uns ab. Nicht unsere Worte, unsere Reden müssen es sein. Gott öffnet den Menschen das Herz. Ja, und dass es keine Automatik ist, sehen wir am Fortgang der Geschichte. Die erzähle ich Ihnen nun. Eine namenlose Sklavin kommt ins Bild. Eine ausgebeutete, abhängige, machtlose Frau, das Gegenstück zur Lydia, gebunden an ihre Auftraggeber, gefesselt an einen hellseherischen, dunklen Geist. Ein Geschäftsmodell mit Zuhälterqualität, das schamlos umgesetzt wurde. Vor besonderen Ereignissen wie Hochzeit, Geburt, Hauskauf oder vor einer Schlacht ließ man sich die Zukunft vorhersagen. Und diese Frau vermochte es und war dadurch eine unerschöpfliche Geldquelle für mehrere Besitzer. Stellen Sie sich das vor, der hatte einen Fonds aufgelegt. Da wurden Aktien drauf gekauft. Und jetzt geschieht Unvorhergesehenes, ausgerechnet auf dem Weg zum Gebet. Oder geschieht es gerade deshalb? Wer hat es nicht schon erlebt? Man will beten und dann kommt alles Mögliche dazwischen. Am Abend sagt man, die Zeit habe ich mir wieder nicht genommen. Es kommt also zu dieser Begegnung zwischen den Aposteln und der Sklavin. Und dann gibt es sofort eine Reaktion, wie wenn bei einem Gewitter eine kalte Wolke auf eine warme trifft. Wumms! Plötzlich schreit die Frau, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Ja, wie fromm! Herrliche PR! Großartige Werbung für das Anliegen der Missionare. Aber Paulus wehrt sich dagegen. Heiliger Geist und Wahrsagegeist passen nicht zusammen. Die Kräfte des Himmels und die Magie der Hölle vertragen sich nicht. Aber diese Frau schrie jeden Tag weiter. Dann bleibt Paulus stehen und sagt, im Namen Jesu Christi gebiete ich diesem Geist, lass diese Frau in Ruhe. Und sofort geschieht es. Aber genauso plötzlich geraten nun die Missionare in einen Shitstorm, wie man das heute so schön sagt. Die Besitzer der Sklavin wiegen ganz Philippi auf, die Stimmung kocht schnell hoch. Und ohne Gerichtsurteil werden die Männer schwer misshandelt, weil inzwischen Feierabend ist, einfach dem Gefängnisdirektor übergeben. Und der ließ sie gleich in den Hochsicherheitstrakt bringen. In das unterste Verlies, wo sich Ratten und Läuse gute Nacht sagen oder guten Morgen, ich weiß nicht. Und dort, wo es nach Verzweiflung und Ohnmacht roch. Ihre Füße wurden noch in einen Block eingeschlossen, das war die Fußfessel der Antike. Und jetzt können wir sagen, was nun, ihr Missionare? Könnt ihr in diesem finsteren Loch noch etwas ausrichten für euren Herrn? Ist das die Endstation für Visionäre? Blockiert, gefesselt, geschlagen? Von der Vollmacht zur Ohnmacht? Von der Verkündigung zur Verkümmerung? Endgültig eingeholt von der Realität und Brutalität dieser Welt? Ja, was tun, ihr Lieben, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn die Gehälter nicht mehr bezahlt werden, Kaiser Stengelmann, wenn die Kündigung des Arbeitsplatzes nicht mehr rückgängig gemacht wird, wenn die Versetzung der Kinder gefährdet ist, wenn die Diagnose vernichtend ist, wenn alles auf einmal auf einen hereinbricht? Solche und ähnliche Nackenschläge müssen unglaublich viele Menschen ertragen. Auch Christen, auch Verkündiger des Evangeliums, wie unsere beiden Wanderprediger. Und jetzt fragen wir mit ihnen, was tun, wenn man im Loch sitzt? Was mir in dem ganzen Kapitel besonders aufgefallen ist, prüfen Sie es nach, wenn Sie es lesen. Es wird an keiner Stelle gemeckert. Schwester Hede hätte früher gesagt, gebruddelt. An keiner Stelle finden Sie ein Nörgeln oder einen Unmut. Weder hier in diesem stinkenden Loch in Philippi, noch als diese komplizierte Reiseroute war. Sie finden nirgends ein Wort davon, dass sie sagen, also jetzt schmeiße ich alles hin oder wie kann denn mir das passieren? Ich bin doch berufen. Nein, kein Wort der Klage über die Führung. Die Männer vertrauten ihrem Herrn, auch in der aktuellen Not. Das ist ja das Spannende, auch in der aktuellen Not. Und Paulus und Silas richteten den Blick von ihrer miesen Lage weg auf Christus. Sie stecken zwar in einem Verlies, sind aber von Gott nicht verlassen. Das ist der springende Punkt. Daran hielten sie fest, dass Gott 1000 Möglichkeiten hat, wo sie aktuell nicht eine einzige sehen können. Um 0 Uhr, da sangen sie laut, dass die Wände wackelten. Lobgesänge in der Nacht schallten durch die Gänge. Sie lobten Gott. In diesem Wort schwingt im Urtext das Wort Hymne mit. Oh, vielleicht nicht passend in dieser Lage, eher Blues. Es mag sein, dass auch unter uns heute manchem nicht zum Singen zumute ist. Dann lesen Sie doch immer mal wieder diese Geschichte. Es ist eine Ermutigungsgeschichte. Singen, und wenn es ganz leise ist, hilft wirklich. Singen verwandelt das Moll der Seele in Dur. Nach Martin Luther vertreibt es dunkle Gedanken und den Teufel dazu. Probieren Sie es. Kaum hatten die zwei angefangen zu singen, da bebten die Wände und Fundamente. In der Justizvollzugsanstalt von Philippi blieb kein Stein auf dem anderen. Alles wurde auf den Kopf gestellt. durch den einfachen Gesang aus rauen Männerkehlen, die Christus lobten für seine großen Taten. Da oben sehe ich ein paar junge Männer, also es ist einiges möglich beim Gesang. Was tun, wenn der Boden wankt, fragt sich jetzt der Gefängnisdirektor. Erdbeben sind immer eine Katastrophe. Und der Beamte von Philippi, der stand sofort unter Stress und Schock. Wir sagen das ja auch manchmal. Der Boden ist mir unter den Füßen weggezogen worden, oder? Da gibt es viele Dinge, die man da aufzählen kann. Aber auch wenn sich unter uns unversehens eine der Falltüren von Unglück und Katastrophen öffnen, wir fallen nicht tiefer als in Gottes Hand. Und es gilt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wollen wir das mal sprechen? Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Der Chef des Gefängnisses denkt nur an Selbstmord. Aber Paulus hält ihn davon ab. Und jetzt fragt dieser Mann ganz erschüttert: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wieder haben wir eine überraschende Frage. Er fragte nicht, wie kriegen wir das Gefängnis wieder dicht? Wird Rom helfen, mit Geld, mit Truppen? Wo können wir die Gefangenen provisorisch unterbringen? Ja, das gibt es. Dass dich ein Ereignis im Kern deiner Existenz trifft. Es muss nicht immer ein Erdbeben sein. Es kann die Geburt eines Kindes sein oder ein Bachchoral oder ein Bibelwort spricht so haargenau in deine Situation, es trifft dich wie ein Blitz. Und plötzlich ist alles, was vorher wichtig schien, nicht mehr wichtig. Der Mann, der hier die alles entscheidende Frage stellte, und diese Frage ist wirklich die alles entscheidende Frage in einem Menschenleben. Was muss ich tun, damit ich ewig gerettet werde? Dieser Mann begreift in einem einzigen Augenblick, hier geht es jetzt nicht mehr um die Oberen von Philippi und um die Gefängnisverordnung, hier geht es um Gott und um mich. Ich muss mit Gott ins Reine kommen und ich kann es nicht allein, ich muss mir helfen lassen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? So eine klare, militärisch knappe Frage. Und die Missionare geben eine genauso knappe Antwort. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Dieses einzigartige Wort soll auch das Schlusswort dieser Stunde sein. Ist jemand unter uns, der noch nicht gerettet ist? Dann nehme doch dieses kurze Wort mit nach Hause und spreche mit Jesus darüber in stiller Stunde. Oder erlasse sich helfen, wie der Gefängnisdirektor von einem, der schon gerettet ist. Ist jemand unter uns, der ganz down, ganz niedergeschlagen ist? Das gute Bild Christi ist das Bild des Retters. Er hört den, der aus der Tiefe zu ihm ruft und schafft eine unerwartete Hilfe. Ist jemand unter uns, der schon lange zur Gemeinde sich hält, zu den Betern, zu den Bibelstunden, der aber noch ein Gespräch braucht, einen Anstoß zum persönlichen Glauben? Auch ihm gilt dieses Wort: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und es sind viele Schwestern und Brüder bereit, so ein Gespräch zu führen. Oder ist jemand unter uns, der gebunden und abhängig ist, wie die anonyme Sklavin in unserem Text? Der kann frei werden durch unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Denn wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Amen. Wir beten. Lieber Herr Jesus, du einziger Sohn vom Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deine Boten zur rechten Zeit an den rechten Ort schickst, dass du Menschen das Herz öffnest, damit sie dein Wort aufnehmen, annehmen und lieben können. Danke, dass du uns führst, auch wenn die Wege uns sehr verschlungen und unübersichtlich vorkommen. Danke, dass du jeden Schrei, jeden Ruf und jedes Seufzen hörst, das aus der Tiefe zu dir dringt. Darüber beten wir in der Stille weiter. Herr, wir bitten dich für Menschen, die in großer Not sind. Erbarme dich über die vielen Millionen, die auf der Flucht sind. Vor allen Dingen rufen wir zu dir wegen der vielen Kinder, die unter Bomben, Hagel und Kriegsgeschrei aufwachsen. Wir bitten dich für alle Entscheidungsträger in unserem Land, die den Problemen gegenüber immer ratloser werden, die auf Abhilfe sinnen und oft gegen Mauern anrennen müssen. Herr, erbarme dich über uns und schenke uns über allem den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Ja, nun lassen Sie nach diesem kompakten Text nochmal ein Lied singen, das es auch zusammenfasst. Ich stehe in meines Herrn Hand, egal was passiert. In Ihrem Liederbuch, die Nummer 375. 375. Ja, nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine wunderbar gesegnete Woche, wo Sie das bessere Bild Christi entdecken. Kommen Sie bewahrt nach Hause. Auf Wiedersehen.